Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Aus gegebenem Anlass haben wir heute Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur einen kleinen Fußballschwerpunkt mit dem Titel EM-Start, ein Fußballfest für alle? Fragezeichen. Viele träumen ja noch vom sogenannten Sommermärchen bei der WM 2006 in Deutschland. Mit unverkrampftem Partypatriotismus hat man es damals manchmal genannt. Es gab auf einmal alles, auch in Deutschlandfarben. Studien zeigen aber auch, dass die WM damals auch nationalistische Einstellungen befördert hat. 2024 ist eine ähnliche Euphorie bisher nicht in Sichtweite. Das deutsche Team ist dafür diverser geworden. Wofür steht die deutsche Nationalmannschaft der Männer heute? Und was heißt es auch für die Identifikation mit der Mannschaft und der Stimmung im Land vor der EM? Alles Fragen an Imran Ayata. Er ist Schriftsteller, hat unter anderem einen Fußballroman geschrieben und er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Schönen guten Morgen, Herr Ayata.
Guten Morgen, Frau Westau.
Herr Ayata, wir haben hier heute Morgen auch schon mit Philipp Lahm gesprochen, dem Turnierchef der EM. Der ist sich sicher, dass sich, wenn die Spieler erstmal angefangen haben, auch so eine große Fußballbegeisterung einstellt, wie eben bei der WM 2006 in Deutschland. Bisher ist davon aber noch nicht so viel zu spüren. Wie groß ist Ihre persönliche Fußballvorfreude?
Och, die war schon mal größer. Ich denke, Philipp Lahm spricht ja aus einer Rolle heraus. Er ist ein sehr smarter Fußballfunktionär und auch ein Sympathieträger. Aber ich meine, was soll er sonst sagen? Ich denke, wir leben in doch sehr schwierigen, irrsinnigen Zeiten von Krisen und Kriege und scheinen in einer Gesellschaft zu leben, in der es eigentlich nur noch Debatten für Pro und Contra zu geben scheint. Und das ist, glaube ich, schwierig, dass in einem solchen Rahmenbedingungen so ein euphorisches Wir-Gefühl entsteht.
2006 bei der WM in Deutschland wurde ja dieser in Anführungsstrichen unverkrampfte Partypatriotismus sehr gefeiert. Da war das DFB-Team noch fast ausschließlich weiß und ohne Migrationsgeschichte. Heute sieht es anders aus und offenbar fremdeln viele mit dieser Mannschaft, wie zum Beispiel eine Umfrage des WDR gezeigt hat. Was sagen Sie denn, wie gut repräsentiert diese Mannschaft das Land, wenn man vielleicht mal davon absieht, dass das alles reiche, sehr sportliche junge Männer sind?
Ach, ich glaube, das hilft gar nicht so sehr, immer zu gucken, wie viele von welcher vermeintlichen Gruppe in einer Nationalmannschaft vertreten sind. Es kommt, und das hat ja heute Morgen bei Ihnen auch im Sender Philipp Lahm schon gesagt, eher darauf an, wie tritt eine solche Mannschaft auf. Ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig cool, wie ausgerechnet Joshua Kimmich und auch der Bundestrainer beispielsweise diese wirklich wahnsinnig idiotische Umfrage des WDR als rassistisch bezeichnet haben. Das ist etwas, was bei mir zum Beispiel persönlich dann doch sehr stark Sympathien hervorruft. Und andererseits, wenn, wie vor einigen Jahren geschehen, Herr Gündogan sich irgendwie so zum Deppen von Herrn Erdogan macht, dann ist es für mich auch egal, dass der eine Migrationsgeschichte hat. Also ich glaube, das ist in sich viel, viel, viel komplexer. Aber in einem Punkt ist es schon so, dass der Fußball in gewisser Weise ja soziale Realitäten abbildet und die Demografie ist nun mal so, dass der Anteil von migrantischen Menschen in Deutschland eben auch eher wächst und deswegen bildet sich das auch in der Nationalmannschaft so ab.
Sie sind ja selbst großer Fußballfan und haben für Ihren Roman Ruhm und Ruin auf deutschen Bolzplätzen recherchiert. Wie haben Sie das wahrgenommen? Hat der Fußball noch diese verbindende Kraft, die ihm oft nachgesagt wird?
Ja, doch, durchaus. Aber gleichzeitig ist der Fußball jetzt auch nicht etwas Extraterritoriales. Man bildet gesellschaftliche Bedingungen und Verhältnisse auch ab. Also bezogen auf Rassismus beispielsweise oder Antirassismus sieht man schon, dass der Fußball und auch die Fußballverbände wahnsinnig viel investieren in Antirassismus. Deswegen trotzdem kommt der Fußball ja nicht ohne Rassismus aus. Wenn Sie sich anschauen, wie so ein Superspieler von Real Madrid, Vinicius Junior in Spanien, rassistisch beleidigt wird von den gegnerischen Fans oder eben die zitierte Umfrage vom WDR, wo Leute sagen, na, eigentlich fänden sie schon doch cooler, wenn ein richtiger deutscher Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wäre. Aber klar ist Fußball immer nur eine Projektionsfläche für gewissermaßen auch freiwillig ausgesuchte Gemeinschaftlichkeit. Also wenn ich auf der Gegengerade von Union Berlin stehe, dann ist es eine gewählte Gemeinschaftlichkeit, die ich auswähle, wo niemand mich zwingt, dahin zu gehen. Und das schafft natürlich eine andere Verbindung bei allen Widersprüchen und Konflikten, die es dort trotzdem gibt und auf der Gegengerade genauso wie in der Gesellschaft.
Das ist dann aber auch ein Unterschied zwischen zum Beispiel Bundesligaspielen und Länderspielen, oder? Bei der Frage, wie sehr ich mir aussuchen kann, was da meine Mannschaft ist oder was mir zugeschrieben wird, was meine Mannschaft ist?
Das ist richtig. Also ich beispielsweise halte bei Turnieren immer zu England, weil ich finde, also Fußball ist immer mit Schmerz, also mit Scheitern auch für mich verbunden. Und da ist ja England immer eine Garantie, also dass man nie bei Turnieren zum Zuge kommt und immer scheitert, im Zweifel im Elfmeterschießen, vielleicht diesmal auch, vielleicht diesmal gegen Deutschland. Klar ist es dann immer, muss man sich immer erklären, ja, warum England, warum nicht Deutschland oder in meinem Fall, warum nicht Türkei. Das stimmt, weil Fußball sich natürlich auch, also auch in der Organisationsform dann doch sehr stark auch immer noch nationalstaatlich organisiert und Fußball immer auch instrumentalisiert wird für Wir-Gefühl, für Nationalismus und aber auch für Ausgrenzung. Es geht ja immer auch um wir und die anderen. Und dafür ist, das ist so eine vereinfachte Form, wo all das zum Ausdruck kommt im Fußball.
Ich habe mir gemerkt, Fan sein muss auch ein bisschen wehtun. Wenn Sie England-Fan sind, heute Abend spielt ja Deutschland gegen Schottland. Wie ist da Ihr Blick auf Schottland? Wem drücken Sie die Daumen?
Also ich muss Ihnen sagen, nach der Kimmich- und Nagelsmann-Intervention bin ich viel entspannter und eher dann dafür, dass Deutschland gewinnt. Früher, als ich jung war beispielsweise, war das für mich wirklich immer Stress, weil in meinem Umfeld der Sieg von der deutschen Nationalmannschaft immer so als ein Sieg gegen mich gefeiert wurde. Deswegen habe ich damals immer so ganz traditionell zu kanakischen, also Gastarbeiterländer gehalten, Italien, Spanien. Zur Türkei konnte man nie halten, weil die haben ja immer nur verloren damals. Aber das hat sich so ein bisschen bei mir aufgeweicht. Ich bin da ein bisschen entspannter. Bei Schottland gucke ich auf Andy Robertson. Ist ein Linksverteidiger meines Clubs FC Liverpool. Da hoffe ich auch, dass er ein gutes Spiel macht. Aber ich bin wahnsinnig entspannt, was jetzt die Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft betrifft. Und hege auch eine Sympathie, weil diese Einlassung haben mich dann doch wahnsinnig viel Sympathie bei mir ausgelöst.
Imran Ayatta ist Schriftsteller. Sein Fußballroman heißt Ruhm und Ruin und er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur zum EM-Start über Identifikation und Repräsentation im Fußball gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ayatta.
Danke Ihnen.